Ist das Folge 91? Nein, 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 nein. Ist das Folge 92? Nein, 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 nein. Folge 93? 94? 95? 96! 96! Ah, mein Lebtag drauf gefreut, auf diesen Moment.
Ja, ich freue mich, dass Bengt wieder zurück aus dem Urlaub ist, heile zurück aus dem Urlaub ist. Das gilt nur für 50% des Roadtrip-Teams, aber haben wir natürlich in der Episode ein bisschen drüber gesprochen. Es war also ein wilder Urlaub, den Bengt da hatte, und dann ist es auch wild in der Sportwelt zugegangen.
Das ist so, weil der VfB einmal eine Tracht Prügel verteilt hat und die Formel 1 wieder spannend ist, nebenher die Volleyball-Bundesliga wieder losgeht und der Zirkus in den USA mit der NFL auch schon wieder komplett freidreht, haben wir natürlich alles analysiert und ich habe mich verabschiedet aus der Folge mit einem erfolgreichen Aufstiegskampf. Das kann man natürlich mal machen, wenn man 2-1 gegen Paderborn verliert.
Herzlichen Glückwunsch. Gut, viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, ich fertig.
Mittwoch 14.06 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem frisch geschwirbelten Kölsch. Zurück aus unserer ewig langen Sommerpause und zurück mit einem gut erholten Bengt, zumindest optisch.
Mit einem herausragend erholten Bengt, das kann ich dir versprechen. Also war wirklich eine tolle Zeit, die ich hatte, und ein richtig, richtig schöner Urlaub, der auch sehr nötig war. So war mir dann auch aufgefallen, vor allem in dem Moment, als ich aus Amsterdam im Auto saß und dann auch los in den Urlaub gefahren bin. Da habe ich einfach direkt schon ganz, ganz viel Druck von mir abfallen spüren. Ja, und ich sag mal so, es gibt viele Probleme auf dieser Welt, aber mit einem französischen Croissant werden sie direkt ein bisschen kleiner.
Ist das das, was du quasi mitnimmst aus diesen jetzt 10 Tagen Portugal, dass die französischen Croissants die Probleme der Welt retten?
Ja, auch portugiesische Wellen. Also portugiesische Wellen helfen auch schon echt ein ungemeines Stück dabei. Nee, aber war wirklich, wirklich geil. Also fing natürlich an mit dem Roadtrip, den wir in Amsterdam vom Länderspiel aus gestartet haben. Also wir waren ja, also ich war mit Jona bei seinem ersten Fußballspiel, war direkt ein Auswärtsritt nach Amsterdam. Ja, nee, und von da aus sind wir dann halt losgefahren, einmal durch Frankreich gebrettert, durch Spanien durch und dann in Portugal gelandet. Und das war richtig, richtig schön. Also das hat echt viel Laune gemacht. Ja, und war ein toller Urlaub. Ich werfe mir jetzt vor, dass ich 2028 bei Olympia für Deutschland im Surfen antreten kann. Und nicht weniger ist das Ziel.
Das ist, ja, nicht weniger hätte mich auch gewundert. Ich gucke so ein bisschen, also wir probieren jetzt alle abzuholen. Bengt war 10 Tage weg, Bengt war surfen, mit Jona hat er quasi einen Roadtrip gemacht, ihr seid mit dem Auto gefahren. Das gab ja zumindest im Vorhinein schon ein, zwei Fragen, warum macht man sich nicht den einfachen Weg und fliegt einmal runter? Im Nachhinein, bereust du es oder sagst du, war die richtige Entscheidung quasi da, den Roadtrip quasi mitzunehmen?
Ja, absolut gar nicht. Also es war wirklich wunderschön und hat richtig viel Laune gemacht. Nö, und man entdeckt Land und Leute ja auch nochmal ein bisschen anders. Man kann zwischendrin noch ein, zwei Sachen unternehmen. Und man kann sich die Route ja auch einfach komplett frei wählen, ne? Und Entscheidungsgrund war dafür tatsächlich einfach, dass es preislich kaum einen Unterschied gemacht hat, ne? Also wenn du runterfliegst und dir da unten dann einen Mietwagen nimmst, da dann auch noch Sprit zahlst und sowas, so, da kommt es dann auch ja am Ende irgendwie zusammen. Und das mal zwei, weil Jona und ich ja hätten fliegen müssen, so. Da war dann halt die Frage nicht, okay, oder beziehungsweise die Frage war dann schon, okay, fliegen wir und machen das oder schnappen wir uns halt den Weg. Und unser Surfcamp wäre sowieso erst Samstag losgegangen. Das heißt, dann hätten wir schon irgendwo campen müssen und dann haben wir auch gesagt, gut, dann können wir auch in Frankreich an der Atlantikküste campen.
Nö, das ist es ja. Also entweder du entscheidest dich quasi dann mehr Zeit in Portugal zu verbringen oder du nimmst quasi diesen Roadtrip bewusst wahr. Aber also sei mal ehrlich, aber im Nachhinein, was ich mir dann kacke vorstelle, ist, die Hinfahrt finde ich, glaube ich, geil, weil da hast du natürlich noch so den Urlaub vor dir. Aber ich glaube, die Rückfahrt würde mich abfacken. Wenn ich dann wüsste, okay, ich muss jetzt halt nochmal 48 Stunden da irgendwie nach Hause tuckern und der Urlaub ist jetzt vorbei und jetzt geht's quasi wieder das Normalo-Leben los. Also gab es das einmal so kurz, wo du dir dachtest, jetzt vielleicht echt nicht?
Nö, tatsächlich
gar nicht.
Dann ticken
wir da wahrscheinlich einfach, also da würden wir sehr, sehr anders ticken.
Ja, jein. Also die ganzen Details erzähle ich dir dann auch gerne mal off-record. Aber die Rückfahrt hat sich dann ja sowieso auch noch ein bisschen umgemodelt, weil Jona sich ja die Hand gebrochen hat. Also Jona hat ja wirklich am Sonntag, so seit Samstag hatten wir die Unterkunft, Montag würde Surfunterricht losgehen und hatte sich Sonntag dann die Hand gebrochen. Montag dann in Portugal zum Arzt gegangen und Dienstag auch zurückgereist. So deswegen hat sich die Rückreise dann halt doch nochmal umgestaltet. War trotzdem richtig cool und die Rückreise hat auch echt viel Spaß gemacht. Also hab mir dann noch ein bisschen mehr Zeit in Spanien genommen, da dann auch nochmal eine Nacht verbracht, so das war auf dem Hinweg nicht drin und deswegen war richtig cool, also hat echt viel Spaß gemacht.
Okay, aber Jona ist dann, also jetzt nochmal, weil das habe ich nicht geblieben, Jona ist dann alleine schon mal zurückgefahren.
Ja. Jona ist Dienstag zurückgeflogen, also ja, okay. Er hat sich dann spontan einen Flug gebucht, weil, also... Es ist natürlich so eine Sache mit Ärzten im Ausland und die portugiesischen Ärzte konnten ihm nicht so wirklich eine Auskunft geben und Jona wäre auch gerne da geblieben, aber da war dann halt so ein bisschen das Thema, okay, was ist jetzt mit der Hand? Und er ist ja unser Videograf und Cutter, so für ihn sind seine Hände schon wichtig. So, es ist schon essentiell für seinen Beruf, dass er seine Hände nachhaltig benutzen kann und sagt halt auch so, yo, bevor ich jetzt irgendwelche langfristigen Schäden davontrage, wenn mir irgendein Arzt hier gesichert sagen kann, nein, das muss nicht operiert werden, das wächst so wieder zusammen, dann habe ich auch kein Problem damit hier zu bleiben, aber das ist halt nicht passiert und deswegen wollte er dann halt die Gewissheit und ist dann zurück nach Deutschland, musste sich nochmal röntgen lassen. Hat jetzt auch eine sehr vernünftige Schiene, einen sehr vernünftigen Gips da und jetzt sind wir guter Dinge, dass er bald wieder dann wohlauf ist und dann auch wieder mit der Eintracht durchstarten kann. Ist ja schon auch ein sehr, sehr großer Feini, der Junge. Er hat sich extra die Hand gebrochen, um meinen Gesängen aus dem Weg zu gehen.
Also das, guck mal, zu was für Mitteln jetzt schon Leute greifen, um von dir wegzukommen. Ja. Kannst du auch mal so sehen. Ja. Nee, aber ja. Also ist es, bleibt es weiterhin ein Geheimnis, was er eigentlich angestellt hat, oder darf das erzählt werden?
Naja, also er ist schon sehr doll gestürzt und unglücklich gelandet. Also hat sich dann sein irgendwie Mittel- oder Ringfinger war dann angewinkelt und ist da mit dem kompletten Körpergewicht drauf und dabei hat es dann einmal knack gemacht.
Ja, gut, schon, dann haben wir jetzt schon wieder zweimal Lade in der Firma.
Ja, und tut mir auch echt leid für ihn, weil er hat sich auch richtig auf Surfen gehen gefreut und wäre auch richtig, richtig cool geworden. Wir haben auch so noch ein paar andere richtig geile Sachen erlebt. Ich bin das erste Mal in meinem Leben von der Klippe gesprungen. Das kann ich auch nur erzählen, weil ich weiß, dass meine Mom diesen Podcast nicht hört. Aber ja, ich bin Klippspringen entjungfert, ich bin jetzt Tattoo entjungfert, also viel passiert in dem Urlaub.
Wenn man jetzt so Klischees verfolgen würde, dann würde man sagen, Bengt hat relativ viele Klischees für so einen, also jetzt vielleicht nicht für so einen ersten Roadtrip, aber einfach so für diesen, ich bin 25 und mache jetzt mal was Wildes und fahre mit dem Auto nach Portugal. Da hast du schon ein, zwei Klischees bedient, dass du jetzt zurückkommst und sagst, okay, ich habe mir jetzt ein Tattoo dann auch noch stechen lassen. Vor allem ist ja also
vollkommen okay für mich.
So ein, vollkommen okay, aber so ein, also ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist jetzt ja quasi kein Tattoo, dass du mit einer normalen Nadel stichst, sondern quasi so, also so quasi machst du Punkte und dann...
Also es ist quasi genau ein Tattoo, was du mit einer normalen Nadel stichst. So, es ist ein Stick-and-Poke-Tattoo. Also halt
genau, aber mit einer normalen Nadel meine ich, du bist jetzt nicht in ein Tattoo-Studio gegangen und hat dir da jemand mit so einer elektrischen Dings da quasi irgendein Motiv drauf gezeichnet.
Nee, genau. Ich habe mich von unserer Camp-Leitung tätowieren lassen. Die war auch super cool, die Michelle, und die macht das selber. Habe ich gesagt, gut, warum denn nicht? Und bin jetzt kriminell. Ich bin jetzt offiziell tätowiert. Ich war auch schon kurz davor, auf dem Rückweg irgendwas zu klauen, so einfach in den Supermarkt reinzugehen und nicht zu bezahlen. Hab mich dann aber doch nochmal wieder auf die guten Sitten zurückbesinnt. Und ja, also war schon wild, aber also ich kann auch gerne noch kurz ein bisschen den Gedankengang hinter dem Tattoo erklären. Ich liebäugel sowieso schon seit einer Zeit damit, irgendein Tattoo zu stechen, weil ich das auch eigentlich ganz cool finde, sollte aber eine Bedeutung haben. So, sollte da nicht irgendwas sein, nur um tätowiert zu sein. Und hatte dann auch so ein bisschen überlegt, okay, machst du irgendwas mit Kanada, weil war ja jetzt auch nicht mein erster Roadtrip, so ich war ja auch mal knapp anderthalb Jahre in Kanada unterwegs und habe da das ganze Land unsicher gemacht. Aber hatte da auch eine überragende Zeit und da war dann so ein bisschen der Gedanke, okay, lässt du dir irgendwie so Nationaltier von Kanada, ist ja auch ein Weißkopfseeadler und lässt sich dann ja auch ganz gut mit der Deutschlandtätigkeit verbinden, aber so ein Adler sieht auch relativ schnell relativ scheiße aus, wenn man sich
das
den
tätowieren lässt. Das hast du jetzt gesagt, da wird man schnell in irgendwelche Spektren gezogen.
Ja, das ist so und deswegen war es das auf jeden Fall noch nicht und dann habe ich mitbekommen, dass die Michelle halt tätowiert und dann sagte ich, gut, okay, ich blicke zurück auf den Sommer meines Lebens und dann lasse ich mir den jetzt verewigen. Und dann ist es relativ kurzfristig mit ChatGPT entstanden, was dann am Ende unter meiner Haut soll. Und es ist jetzt am Ende ein Surfbrett mit einem Beachvolleyball geworden. Und ich finde es sehr geil. Noch bereue ich es nicht.
Mal gucken, ob das noch irgendwann kommt. Also wer immer das fertige Objekt sehen will, kann bei Banked auf Insta vorbeigucken. Da könnt ihr euch dann auch gleich die 27 Songs für Jona anschauen, weswegen er dann quasi Reis ausgenommen hat. Weil, also du hast ja wirklich durchgezogen, du hast ihm ja quasi, also wie viel sind es jetzt hinten raus geworden? 27 ist übertrieben, ja. Aber es waren ja wirklich...
Sieben sind schon geworden, so, und dann ist er halt abgereist. Wäre noch die restliche Woche mit mir da gewesen, dann wären es auch 14 geworden.
Vielleicht ganz gut, dass er dann noch Reis ausgenommen hat.
Nee, aber ja, genau, mal gucken, das weil im nächsten Schritt muss er ja im nächsten Schritt muss er ja aus Düsseldorf wegziehen. So. Nur dadurch, dass er sie in Portugal nicht bekommen hat, heißt ja nicht, dass er sie nicht trotzdem noch bekommen kann.
Oh, der arme Junge, tut mir ein bisschen leid. Ja, um die Kurve zu kriegen,
ich finde... Er tut mir gar nicht so doll leid, weil im Endeffekt, das hilft ja auch ihm und seinem Social-Media-Auftritt, er hat irgendwie einen gewissen Marten.Stuber überholt, aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Ist ja quasi einfach, mittlerweile ist es eine Ehre, wenn dir Bank.Kunkel einen Shoutout gibt, der ja mittlerweile bald, also Alex hast du jetzt ja auch bald, dann bist du der größte Instagrammer auf Spontant. Und dann quasi kannst du den Laden auf links drehen.
Ja, genau das ist das Ziel. Genau das war von vornherein nur die Masche,
Podcast,
die ich benutzt
habe. Nicht mehr mit Ben Kunkel, sondern mit einem Influencer-Star. Das ist auch für mich, kann ich mir meinen Wikipedia-Artikel schreiben.
Ja, hast du eigentlich schon einen Wikipedia-Artikel?
Ich weiß es nicht. Googelst du dich selber? Oh, das ist eine gute Frage.
Also, du hast dich natürlich schon mal selber
gegoogelt.
Ja, natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dienstags hinsetze und gucke, okay, was macht denn eigentlich mein Google-Auftritt? Aber
habe ich wieder einen neuen Google-Eintrag bekommen.
Passiert schon mal, dass man sich mal googelt, weil ist ja auch interessant. Ob ich jetzt einen Wikipedia-Eintrag habe, das kann ich dir nicht beantworten.
Den kriegst du dann, aber ich glaube im ehesten, also du bekommst ihn wahrscheinlich eher als Capo der deutschen Nationalmannschaft und wahrscheinlich noch nicht als Sportjournalist. Aber das aus dem einen kann ja das andere noch werden.
Vom Begriff Capo nehmen wir Abstand, ich bin nicht der Capo.
Ah, das willst du gar nicht jetzt sein?
Nein, habe ich ja auch schon immer gesagt. Ich betitel mich als Vorsänger und das ist in Ordnung, aber beim Capo schwingt halt auch viel Vereinsfußball mit und etwas, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat und jemand, der in diese Rolle reingewachsen ist. Und das ist bei uns ja alles so nicht passiert und dessen sind wir uns ja auch bewusst. Aber ich habe auch unfassbar viel Respekt vor dem, was im Vereinsfußball passiert und möchte da überhaupt gar nicht irgendwelche Connections großziehen, die im Endeffekt vielleicht da sind, vielleicht nicht da sind, keine Ahnung, sollen andere Menschen beurteilen, aber ich sehe ab von der Berufsbezeichnung Capo.
Na gut, dann haben wir das auch hinten raus nochmal geklärt. Ich wollte eigentlich gerade vor 2 Minuten schon die Kurve kriegen, weil unsere letzten beiden 14 Tage waren, glaube ich, unterschiedlich, hätten sie nicht sein können. Du hast hier eine sehr gute Zeit gemacht. Ich habe auch eine gute Zeit gehabt, aber ich habe halt wirklich... Also viel gearbeitet, auch viel, viel an geilem Zeug gearbeitet, aber wie gesagt, wir sind ja quasi mittendrin im Ligastart bei der Volleyball-Bundesliga, war viel unterwegs, war in Düsseldorf, war in Hildesheim, hin und her gefahren. Hab auch das erste Mal so ein bisschen jetzt wieder meine Schulter, also nicht dumm gesagt vergessen, aber halt mal jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie dran gedacht. Ich bin auch meine Schlinge fürs erste los, also darf den Arm noch nicht groß bewegen, aber das war... Das Armsofa ist weg, ja. Es ist jetzt noch eine Woche über Nacht da, damit ich mir nicht irgendwie nachts beim Liegen quasi meine Anker da aus der Schulter haue. Aber ja, das waren so meine Mitbringsel, dass du das erste Mal, und ich kann dir sagen, es fühlt sich so komisch an. Also es fühlt sich so komisch an, diesen Arm da einfach wieder zu haben und nicht die ganze Zeit dran zu denken. Und es ist auch immer noch, also du musst dich aktiv davon verabschieden, die ganze Zeit an deine Schulter zu denken. Also irgendwann muss es ja wieder hinkommen, dass es wieder normal läuft, aber da sind wir leider noch nicht. Aber das war so in den letzten, und das ist auch so ein Tage-Ding gerade, wo du dann jedes Mal immer denkst, okay, ja, ich lass ihn jetzt einfach mal hängen und es passiert eben nichts. So, lass ihn einfach hängen und die Schulter wird da schon irgendwie drin bleiben.
Ja, das stimmt. Aber also es sind doch erstmal gute Nachrichten. So, dann befindest du dich ja auf dem Weg der Besserung und kannst dann bald wieder deine heißgeliebten Hürden antreten. Aber freut mich natürlich, dass du da auf dem Wege der Besserung bist. Sonst hast du ja gerade auch kurz erzählt, dass Volleyball jetzt gerade dann auch wieder in den Startlöchern steht. Was ist da gerade Phase?
Ja, wir sind jetzt quasi, also dadurch, dass wir beide jetzt ja auch die Frauenbundesliga dabei haben, geht es quasi darum, 2 Ligen zu betreuen. Die Männer haben letztes Wochenende angefangen, die Frauen fangen jetzt diese Woche an, jeweils davor war ja noch einmal Liga-Cup bei den Herren, Super-Cup bei den Frauen. Es ist einfach gerade viel, viel los, deswegen auch, das habe ich glaube ich vor 2-3 Wochen schon mal nach dem Beach-Sommer gesagt, so, also Pause ist einfach noch nicht, Pause kommt dann bei mir so irgendwann im Oktober, November, wenn quasi diese Liga mal angelaufen ist und es dann ein bisschen ruhiger wird, aber ich will die Phase gerade auch gar nicht missen. Es macht unfassbar viel Spaß, da gerade drauf rumzuarbeiten, weil du eben auch mit vielen Leuten jetzt, also ist ja auch kein Geheimnis, ich meine, wir haben mit Per und Janni auch zwei neue in der Volleyball-Redaktion dazu bekommen, die sind gerade auch, da merkst du schon so, okay, die sind noch jung und frisch und unverbraucht und haben einfach auch massiv Bock da jetzt auf diesem Projekt drauf rumzuarbeiten. Und ich merke es bei mir auch, dass ich jetzt nach einem langen Beachsommer wieder echt Lust auf die Halle habe. Aber genau, ich freue mich dann auch irgendwann, wenn es so in Richtung Oktober, November geht und ein bisschen ruhiger mal wird und man dann vielleicht auch mal eine Woche frei machen kann.
Ja, wenn sich halt alles auch wieder ein bisschen eingroovt, ne? Das ist ja. Ja einfach auch so ein bisschen das Schöne, wenn es da dann im Winter auch mal wieder den regulären Ligabetrieb bekommt und alles dann in ruhigere Fahrwasser gerät. Aber ja, das wird kommen und hast du dir dann bei Zeit auch entsprechend verdient. So, da freuen wir uns dann einfach zusammen drauf für dich. Das ist doch auch was Schönes. Dann geht ja irgendwann auch deine NBA wieder los. So, dann ist Martin Stuber wieder endlich wieder Martin.
Bin ich auch gerade.
Ja, okay, das ist doch gut, das ist doch auch gut. Gib mal einen kurzen Ausblick, Volleyballhalle dieses Jahr. Wer sind die Favoriten, worum geht's dieses Jahr, wer sind Abstiegskandidaten Nummer 1 bis 4?
Ja, Abstiegskandidaten, schön wär's, wir spielen ja leider noch eine Saison oder mal gucken, wie viele Saisons ohne Absteiger.
Achso, ja, stimmt.
Ja, da war ja was. Nö, also Berlin ist wieder viel zu gut gefühlt, Friedrichshafen ist nicht so schlecht, wie einige gedacht haben und auch oben, und ich meine, das ist in der Volleyball-Bundesliga auch in den letzten Monaten schon klar geworden, Berlin ist vorneweg, aber dahinter hat sich ein geiles Pulk formiert, wo du dann quasi diesen Kampf um Platz 2 hast und dann gerade was in dieser Saison, ich finde, was wir jetzt mitnehmen, die unteren Teams sind besser geworden, Mann. Die unteren Teams haben im Sommer irgendwie nicht die Beine hochgelegt, sondern die haben echt sich gut verstärkt, haben da auch echt nochmal gut gearbeitet und darum ging es ja, letztes Jahr war es schon eine Zweiklassengesellschaft und das Ziel auf lange Sicht ist ja quasi diese Zweiklassengesellschaft irgendwie so ein bisschen zu durchdringen. Und auf den ersten Blick haben da, wie gesagt, die Bottom Six Teams eine echt gute Arbeit gemacht. So, das geht einher mit den Aufsteigern, geht aber auch einher mit Teams wie Unterhaching, mit Teams wie die Netzhoppers, die einfach dann da auch nochmal den nächsten Schritt gemacht haben. Und deswegen freue ich mich wirklich auf diese Liga. Ich finde, sie ist ausgeglichener geworden. Sie ist dann auch nochmal, wir haben ein bisschen anderes Konzept jetzt auch gewählt bei Dein, sind mehr in den Hallen. Das bedeutet zum einen mehr Reisekilometer, aber zum anderen bist du auch einfach nochmal näher dran. Ich finde, wir haben ein neues Studio bekommen, also derjenige oder diejenige, die noch nicht reingeguckt hat, ich liebe unser neues Dein-Studio. Also für mich ist es wirklich, das habe ich auch schon bei uns im Office gesagt, es ist eigentlich ein Sportschau-Light-Studio. Wir haben jetzt einfach so geile LED-Screens, die wir einfach bespielen können und das macht schon nochmal geiler. Also jetzt vor 6 Tagen da die erste Sendung gehabt und so gefühlt wie so ein kleines Kind im Sandkasten, wo du einfach so eine riesen Spielwiese jetzt hast und mit den Screens einfach viel machen kannst. Das macht dann auch quasi als in Anführungszeichen On-Air-Talent nochmal mehr Spaß da, diese Liga zu begleiten. Und das sind einfach viele Punkte, weshalb diese Volleyball-Bundesliga-Saison zumindest mal für mich und ich glaube auch für den Neutralen oder für den Fan einfach nochmal ein Stück geiler wird.
Wird Schoko Schnippo unser persönlicher Erik Meier? Also wie damals, als sich Sky den Holländer für die Erik Meier Taktikanalyse rangeholt hat, wird das jetzt unser Schweizer?
Also ich möchte ihn da ja hinbekommen. Ich möchte Per genau da hinbekommen, dass er auch vor der Kamera da so ein bisschen dann als der Experte agiert. Hat er jetzt auch beim ersten Dying Game of the Week sehr, sehr gut gemacht. Er hat auch schon selber gemeint, die Rolle, also ist halt noch ungewohnt, weil jetzt noch nie jemand war, der so gerne vor einer Kamera gestanden hat. Braucht halt noch so ein bisschen, nicht jeder ist so eine Rampensau wie du. Aber
Lüge, Lüge, Lüge.
Nee, also ich will Per auf jeden Fall dahin bekommen, dass er so dieser Schweizer Experte ist, weil er ist, also müssen wir uns nicht drüber unterhalten, der hat mit Abstand am meisten Ahnung in dieser Volleyball-Redaktion rein vom Sportlichen.
Ja.
Und das war eh noch so ein bisschen der, also ist einfach genau das Piece, das wir gebraucht haben, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er da ist.
Unser Missing Puzzle Piece heißt Schoko Schnippo. Und da darf ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der ist jetzt das Wochenende über in der Schweiz und bringt ein original Schweizer Käsefondue mit, was er dann nächste Woche Donnerstag im Office zelebrieren wird. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. So gelingt Integration spielend.
Ja, und vor allem, ich habe ja, also mich interessiert das ja wirklich, dieses Thema, dieses Schweizerdeutsch und wie schwer ist es dann quasi da immer ins Hochdeutsche zu wechseln, weil die Schweizer ja auch in der Schule Hochdeutsch quatschen, aber bei Per war dann auch so, dass die Freundin quasi jetzt übers letzte Wochenende auch da war. Und wenn die natürlich miteinander reden, dann verstehst du quasi kein Wort und dann schafft es Per aber dann trotzdem immer schnell wieder quasi in dieses Hochdeutsch zu wechseln. Dann hatten wir Sendung am Samstag und dann gibt es so diese eine Stelle, wo er, glaube ich, also auch auf Deutsch, ich kann es nicht mehr ganz vom Wortlaut wiedergeben, aber auf jeden Fall sich grammatikalisch in eine sehr, sehr spannende Vergangenheitsform da begeben hat und dann so diesen einen Hänger hat und mich so anguckt und ich so, das weiß ich selbst als Muttersprachler nicht, was ich da jetzt sagen würde. Und also die Momente hat er dann immer wieder kurz und gerade weil es dann Samstag live on air war, war das ein sehr, sehr lustiger Moment.
Ja, aber dann so ein ich werde gewonnen gehabt ja. haben oder so ein Scheiß dann in die ja. Richtung. Ja, okay, na gut. Wird dann ja auch irgendwann mal hoffentlich für die Eintracht an den Start gehen dürfen. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Meine Volleyballkarriere geht genau jetzt los, ne? Also sie ist wirklich mit der Rückankunft in Düsseldorf. Bin ich jetzt Volleyballer? So, ich bin jetzt kein Fußballer mehr. Ich bin jetzt Volleyballer. Ich gehe bei der Dreitracht voll an den Start.
Die Dreitracht ist es?
Ja, die Dreitracht ist es und da bin ich dann auch schon gemeldet und ich gehe jetzt auch voll rein. Also das ist überhaupt auch ganz geil an diesem Surfurlaub gewesen. Ich komme fitter aus dem Urlaub wieder, als ich reingegangen bin. So, das ist überhaupt schon mal richtig gut und da schwingt dann auch direkt die Motivation mit, okay, da können wir jetzt drauf aufbauen. Das habe ich in Timmendorf gemerkt. Nee, Kühlungsborn war das, als ich von der Fraktion zu einem Match Beachvolleyball eingeladen wurde und ich wirklich nach 2 Punkten so krass im Arsch war. Ich konnte mich wirklich null mehr bewegen. Da habe ich gesagt, so geht das halt wirklich nicht weiter. Jetzt den Winter über wird mal wieder ein bisschen geschreddet und dann komme ich hoffentlich mit dem Ziel 26. Geburtstag fit über die Ziellinie. Und bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber Dreitracht zieht dich warm an. Ihr kriegt Konkurrenz. Ich weiß noch nicht, auf welcher Position, das müssen wir alles noch rausfinden, aber Ziel ist Ende der Saison zu den Starting Six zu gehören.
Finde ich ein gutes Ziel. Apropos geschreddet, musste ich gerade dran denken. Ich hatte jetzt in meiner Reha, ich bin ja jetzt gerade quasi, also wir sind jetzt raus aus nur noch quasi massieren und Arm bewegen, sondern rein in mit den Omis und Opis pumpen so ein bisschen. Und ich hatte jetzt vorgestern Physio und habe Bankdrücken gemacht mit so einer Plastikstange. Du musst dir das dann da vorstellen. Ich liege dann auf dieser Liege und nehme diese Plastikstange. Und es geht einfach nur darum, Wiederholungen zu sammeln. Und ey, es ist ein geiles Gefühl gewesen, einfach mal nur in diese Bewegung zu kommen und so ein bisschen einfach wieder, also praxisnah zu werden. Und trotzdem auf der anderen Seite ist es so heftig. Also nicht frustrierend. Frustrierend ist das falsche Wort. Aber also du denkst dir so, also diese Stange, sie wiegt halt 500 Gramm und du musst wirklich alles aufbringen, um dieses Ding da irgendwie hochzukriegen und deinen Arm irgendwie gerade zu kriegen. Und da dann, also bin ich dann wirklich gespannt, ist auch diese Reise, wie lange braucht es denn, bis du wieder so ein bisschen Gewichte heben kannst. Deswegen, wenn du sagst, du hast das Ziel, shredded zu werden, ich habe so das Ziel, so wieder normal zu werden.
Ja, wobei, also ich meine, es wird geschreddet, aber mein Ziel ist es nicht, komplett shredded da rauszugehen, sondern mein Ziel ist es halt fit zu werden. Also ja, okay. Du wirst mich trotzdem auch noch regelmäßig am Bierglas sehen. Das werde ich jetzt.
Das würde mich sonst auch sehr wundern.
Ja, das werde ich auch deswegen nicht fallen lassen, aber vielleicht muss es halt nicht 5-mal in der Woche Alkoholkonsum sein, sondern 2-mal reicht auch oder sowas in die Richtung. Nein, so krass viel habe ich jetzt vorher auch nicht getrunken. Der Eventsommer ist dann natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, aber ja, nö, das wird sich, glaube ich, alles schon ausgehen und ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Also einerseits natürlich auch, weil ich auch richtig Lust bekommen habe, nochmal wieder nach Portugal zu fahren und da dann auch weiterzumachen und meine Surf-Experience voranzubringen, weil, also bis Olympia ist zwar noch ein bisschen, aber der Zyklus geht halt jetzt los, ne? Der Zyklus geht jetzt los. Das Rheinriff in Düsseldorf wird einen neuen Stammgast bekommen. Und auch da fit zu sein, hilft da einfach schon wahnsinnig viel, ne? So, weil ab Tag 3 hast du dann auch echt deine Schultern und deinen Oberkörper gemerkt, dass es halt immer wieder dieselbe Bewegung ist und dass es auch echt ermüdend wird. Und ich glaube, mit einer anderen Fitnessbase in so einen Urlaub reinzugehen, macht, glaube ich, auch schon mehr Spaß.
Gut, dann haben wir alle unsere kleinen Ziele für den Winter. Mal gucken, wie gut wir die umgesetzt bekommen. Also ich bin quasi gezwungen, mein Ziel umzusetzen, weil ansonsten wird es schwierig mit so ein bisschen Bewegungsqualität. Aber ich habe bei dir auch ein gutes Gefühl, Bengt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass du quasi da einen Step nach vorne machst.
Ja, und ich meine, ich darf jetzt auch nicht dick werden, so, weil einerseits könnte es dann sein, dass sich so ein Tattoo verzieht und andererseits so ein Dicker mit einem Surfbrett auf dem Bauch sieht dann auch echt kacke aus. Also ich bin jetzt mein Leben lang gestraft, halbwegs in Shape zu bleiben.
Gut, dann lass uns doch gerne die Kurve kratzen. Ich weiß nicht, womit du anfangen willst, oder ich will heute mit Fußball anfangen, Bengt. Ich möchte
mit Fußball anfangen. Das ist sehr fair. Ja. Weil ich habe ja meine 15:30-Folge habe ich ja auch getauft mit der schönsten Woche eines VfB-Fans seit 15 Jahren. Stimmst du zu?
Ja. Na, ich weiß nicht, ob es die schönste Woche ist, weil es gibt natürlich immer so ein, zwei Kernelemente, die dann da noch irgendwie reinspringen. So zum Beispiel Klassenerhalt gegen Köln oder Relegation gegen Hamburg. Das ist jetzt nicht schön gewesen, aber ich weiß, wo du herkommst. Das ist auf jeden Fall, wenn du eine gesamte Woche nimmst und da dann quasi mal diese Spiele nimmst, dann ist es, glaube ich, schon das. Also ist es die Woche, in diesen 15, 16 Jahren jetzt gewesen, oder 17 sind es ja bei mir, die sich am ehesten da einprägt. Weil das kannst du nochmal, ich hatte bei diesem Realspiel, und da müssen wir anfangen, ich bin nicht nach Madrid gefahren, ich habe es auch schon mit vielen drüber geredet, weil es wurde dann auch so, ja, warum bist du nicht in Madrid, und das ist doch die Chance gewesen quasi, weil, also dumm gesagt, das war wahrscheinlich der einfachste Weg, Tickets zu bekommen, ne? Weil für Real ist das halt ein Spiel wie jedes andere, und deswegen, du hättest da schon eine gute Möglichkeit, irgendwie ins Stadion zu kommen. Bei den anderen, sage ich dir ganz ehrlich, ist es schwierig. Ich bin da weiterhin so naiv und denke, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Aber es hätte sich schon angeboten. Im Nachhinein war es, glaube ich, aus gesundheitlicher Sicht gut, dass ich nicht gefahren bin, weil meine Schulter, das war ja quasi der Dienstag nach dem Liga-Cup in Hildesheim. Und ich habe am Montag schon gemerkt, okay, so diese 3 Tage Volleyball-Bundesliga, die machen schon was mit einer angeknacksten Schulter. Deswegen, also mein Physio hat mir quasi beigepflichtet und gesagt, okay, war ganz, ganz gut, dass du nicht gefahren bist. Aber trotzdem, als ich dann Dienstag, und wir waren dann in Stuttgart in der großen Kneipe gucken, und das ist, Digga, du hast 90 Minuten Gänsehaut, und es ist scheißegal, dass du das Spiel 3-1 verlierst. Das war schon irgendwie sehr besonders.
Ja, und ich meine, ihr habt ja gegen den upcoming Ballon d'Or Winner Vinicius Junior verloren. So, das ist ja vollkommen gerechtfertigt. Nee, aber gerade dieses Real Madrid Spiel, was halt diese Reise losgetreten hat, ne, oder beziehungsweise nicht losgetreten, was die goldene Reise gekrönt hat. Vom Relegationsspiel, wo ich glaube, Ito war es mit dem Kopfball, der euch gerettet hat, dann über eine magische Saison, dass sie dann halt gipfelt in einem Spiel im Santiago Bernabeu, um diese Champions League Reise dann irgendwie loszutreten. Und dann fährst du dahin, und natürlich ist es komplett egal, wie dieses Spiel ausgeht. Ja, es wird nochmal maximal viel geiler, wenn du das Ding irgendwie gewinnst, aber wenn du es nicht tust, dann ist es im Endeffekt ja auch scheißegal. So, es ist halt wirklich scheißegal, und Stuttgart hat sich teuer verkauft. Also Stuttgart hat sich wirklich teuer verkauft und ein richtig gutes Spiel gemacht. Lange ja auch dann noch beim 1-1 geblieben, bis Real dann halt spät einfach wieder Real Madrid war. Aber nö, also der VfB kann auf dieses Spiel verdammt stolz sein. Ich bin ehrlich, ich habe im Camp relativ wenig geguckt, aber habe es dann schon nebenher laufen lassen und auch mitgefiebert und mitgezittert. So, deswegen kann ich mir eigentlich nur ausmalen, wie es sich dann in der Stuttgarter Kneipe angefühlt hat.
Das klingt jetzt fast zu kitschig, aber dieses 1-1, dieses Tor von Undorf, das war wirklich... Also ich habe viele VfB-Tore schon miterlebt, aber der bleibt eine ganze, ganze Weile irgendwie im Kopf, weil das war auch wieder eines dieser Tore, wo du nicht über den Videobeweis nachgedacht hast. Das war eines dieser Tore, wo du es fällt und es geht alles mit dir durch. Und das hatte ich ja, jetzt hatte ich ewig nicht mehr. Und nochmal, natürlich ist es schade, dass du das Spiel nicht gewinnst, aber ich sehe es so wie du. Ich finde, Stuttgart hat unfassbar gut gespielt gegen Real Madrid. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch weil natürlich ein, zwei Freunde von mir auch mitgefahren sind und in Madrid waren, und die meinten auch, es war unfassbar. Und die meinten sogar, das Ergebnis hat gar keine Rolle gespielt. Sie glauben nicht, dass die Reise besser gewesen wäre, hättest du dieses Spiel gewonnen, weil es einfach an sich auch schon, die meisten sind ja quasi einen Tag früher runtergefahren, haben da dann quasi den ganzen Tag in der City mitgenommen, weißt du, und dieses, also als jetzt in meinem Fall 23-jähriger Stuttgart-Fan, du kennst ja diese Experience nicht, woher sollst du diesen haben, irgendwie auswärts international zu fahren und da quasi in ein anderes Land mit deinem Verein zu gehen? Das ist ja für viele, viele einfach Neuland, natürlich für das ältere Semester so. Die haben das schon als VfB-Fans mitbekommen, aber es gibt einfach eine gesamte Generation rund um diesen Verein, die das noch nicht kennt und für die das einfach alles das erste Mal ist. Und erinnere dich mal zurück, so als Frankfurt das erste Mal seit langer Zeit da wieder gefahren sind, da waren da so ähnliche Bilder, und ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Einmalding in Madrid war, sondern das wird halt bei jedem einzelnen Champions-League-Spiel so sein. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, ja, es geht nur gegen Prag zum Champions-League-Auftakt, aber auch das wird einfach ein Feiertag für mich sein, weil es einfach, also... immer noch so surreal ist, diese Reise, die du auch gerade nochmal also erklärt hast, von vor 2,5 Jahren einfach quasi abgestiegen zu sein und jetzt Champions League zu spielen, das passiert eigentlich nicht mehr in diesem neuen Fußball. Und dass Stuttgart das jetzt noch irgendwie hingekriegt hat und dass es dann ausgerechnet Stuttgart getroffen hat, ist natürlich für mich unfassbar.
Ich stimme bei allem zu, nur bei einem muss ich sagen, das ist schon naiv, das zu denken, nämlich dass ein Sieg diese Reise nicht nochmal besser gemacht hätte. Also ich verstehe natürlich, was deine Jungs da meinen, dass es im Endeffekt egal ist und dass die Reise trotzdem nicht kacke ist, dadurch, dass du dieses Spiel verlierst. Aber also, wenn du dieses Spiel am Ende gewinnst, dann kannst du Madrid abpfeifen. Also, da kannst du Madrid wirklich komplett abpfeifen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem einfach ein absolut magisches Ding und hat sich der VfB verdient. Ja, und wenn du über Dennis Undorf redest, dann ist das auch der Mann, auf den ich ganz besonders geguckt habe am Wochenende. Weil, ach du Scheiße, war dieser Mann angezündet gegen Waldemar Anton. Also, ich glaube, ich habe noch nie so ein krasses 1 gegen 1 offensiv suchend von einem Stürmer gesehen, wie von Dennis Undav gegen Anton. Weil, also er ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, ne? So, Dennis Undav kommt dann nach Laie zurück. Stuttgart hat ihn für teuer Geld verpflichtet und du hast Dennis Undav wirklich angemerkt, dass er fucking pissed war auf den Waldemar Anton, dass er dieses Projekt Stuttgart für nichts und wieder nichts hergeworfen hat. Das zeigt das Ergebnis 5-1, dass Stuttgart gerade in einer anderen Klasse spielt als Borussia Dortmund. Und für mich ist es damit auch eingebucht, dass der VfB am Ende der Saison vorm BVB landen wird. So, es gibt keine andere Möglichkeit. Und weil der VfB höchstens Achter wird, wird Dortmund halt höchstens Neunter. Ja, aber also, du hast halt wirklich einfach Dennis Undav, in jedem Ball, den Waldemar Anton am Fuß hatte, ist er mit 110 km/h draufgerannt und hat dem auch eins, zweimal richtig gut einen mitgegeben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich Waldemar Anton am Sonntag, war es glaube ich, am Sonntag echt in den Schlaf geweint hat.
Ich fand, es war nicht nur Undav, sondern ich fand, also viele, jetzt quasi mal die Neuzugänge ausgenommen, aber viele, die eben letztes Jahr in dieser Mannschaft gespielt haben, also wahrscheinlich würden sie es vor Kamera nicht sagen oder vor einem Mikrofon, aber gefühlt hattest du diese extra Motivation, gerade jetzt auch eben Anton und dann auch Gerassi, wobei da nochmal, weil ja auch viele gefragt haben, warum wird Anton so gnadenlos ausgepfiffen und Gerassi halt nicht, waren halt komplett unterschiedliche Wechsel. Bei Gerassi war klar, dass er geht, Anton geht halt als Kapitän und nachdem er 10 Tage vorher gesagt hat, er bleibt auf jeden Fall in Stuttgart, das ist halt so ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen. Aber ich finde, du hast schon extrem gemerkt, okay, da sind viele auf Stuttgarter Seite, die den beiden auch nochmal zeigen wollen, ey, ihr habt vielleicht die falsche Entscheidung im Sommer dann auch getroffen. Ich fand es auch wieder ganz lustig, weil das ist dann auch wieder, ich war Sonntag ja in Stuttgart, 100 Meter Luftlinie quasi entfernt, aber ich war nicht im Stadion, sondern quasi in der Porsche Arena nebendran, weil Supercup Volleyball lief. Und ich bin, und das war ja quasi auch zeitgleich, ne? In Stuttgart war 17 Uhr war Volleyball, 17.30 Uhr war VfB. Und ich bin quasi mit den ganzen Fans in Richtung Stadion gegangen und dann einmal abgebogen, was also ja auch für mich das erste Mal war, dass ich quasi so nah dran bin, aber dann nicht im Stadion sein kann. Und dann auch wieder den Heimweg natürlich mitgenommen, weil beide Events irgendwie so zeitgleich zu Ende gewesen sind. Und es ist auch kein Geheimnis, natürlich habe ich auf meinem Platz in der Porsche Arena Fußball geguckt, so, das wissen auch die meisten. Und da dann aber nochmal diese, also gerade als das Spiel dann vorbei war mit dieser feiernden Meute, man schlägt Dortmund 5-1 und nochmal, wir haben jetzt gegen Dortmund auch in den letzten Monaten immer ein gutes Gesicht gezeigt, aber das war nochmal anders. Das war an diesem Sonntag wirklich nochmal anders, weil du warst ja viel besser. Du hast Dortmund quasi nicht den Hauch einer Möglichkeit gegeben und ich weiß, viele fliegen jetzt und heben ab und das sollen die auch alle machen und ich werde trotzdem der sein, der so ein bisschen auf der Bremse des Hype-Trains steht, weil ich halt trotzdem weiß, okay, es ist ein Spiel und trotzdem war das irgendwie dann auch, obwohl ich nicht mal da gewesen bin, sondern nur einfach nur mit den Leuten hin und mit den Leuten wieder zurückgefahren bin, waren das auch wieder Bilder, die habe ich in Stuttgart einfach lange nicht gesehen.
Ja, und du hast den Fans vor allem ja auch angemerkt, dass sie sich so lange auf dieses Spiel gefreut haben. So, die Fans waren ja angezündet wie eh und je. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler so krass ausgepfiffen wurde wie Waldemar Anton. Ja, also erstens war es halt super laut mit Anpfiff und dann wirklich jeder Ballkontakt von Anton, der wurde ja mit einem gellenden Pfeifkonzert
über 90 Minuten
bestückt. Ja. Ja, und das ist halt wirklich krass. Also wirklich, nicht einer hat da für einen Moment eine Pause gemacht. Und auch wenn es dann in der 70. kurz leiser wurde, als Anton das erste Mal am Ball war, dann sind alle wieder aufgewacht und dann, ah ja, Anton, buu, pui. Hat er sich auch verdient, so hat er sich ja auch, er hat mühsam dafür gearbeitet, in Stuttgart so krass ausgepfiffen zu werden mit seiner Vertragsverlängerung und dem Bekenntnis zu Stuttgart und dann aber beim erstbesten Angebot sich dann noch davon zu stehlen. Und dass das nicht verziehen wurde, das hat der VfB jetzt bewiesen. So, und diese Stuttgart-Fans, die hatten ja so krass Bock, es Borussia Dortmund heimzuzahlen. So wirklich einfach Borussia Dortmund mal wieder richtig einen mitzugeben. Und das haben sie mit diesem 5-1 definitiv geschafft. Und ich gebe auch mindestens mal 10% an diesem Erfolg den VfB-Fans. Also 50% gehen auch auf Nuri Sahins Kappe für ein wirklich gottlos nicht vorhandenes BVB-Spielkonzept. Weil ich hatte das Spiel nicht live gucken können, aber hab's mir quasi auf der Rückfahrt nebenher als Audio-Podcast angemacht. So, hatte dann meine Boxen angeschlossen und ich wusste nicht, wie es ausgeht. So, ich hatte vorher halt einfach nur gesehen, okay, Dortmund spielt gegen Stuttgart. Ah, geil, dann kann ich das auf der Rückfahrt am Montag gucken. Und ich hab's wirklich erfolgreich geschafft, dem Ergebnis aus dem Weg zu gehen.
Boah, das ist heftig, und, weil du hast, das sind ja wirklich, da sind ja 12 Stunden dazwischen.
Ja, schon. Also das war, und waren sogar mehr. Also ich glaube, ich habe es erst 24 Stunden später gucken können. Aber gut, wenn du halt die ganze Zeit Auto fährst, dann bist du auch nicht auf Insta, ne? So, dann siehst du das nicht. Fair. Und ich habe auch nur Spotify gehört. Und ich glaube auch, dass das französische Radio mich jetzt nicht gespoilert hätte, was das Ergebnis vom VfB angeht. Aber ja, so dann habe ich mir das halt nebenher angemacht. Und du hast wirklich jedes Mal gehört, wenn Waldemar Anton am Ball war, weil es halt auch einfach krass laut wurde. Ja, und dann hast du halt auch einfach mitbekommen, dass der BVB chancenlos war. So, es gab überhaupt keine Aktion in der ersten Halbzeit, die nur ansatzweise gefährlich wurde. Und das erste Mal, dass man sich mit Ballbesitz vors Tor gespielt hat, war in der 42. Spielminute. Und das ist gestört. Das ist wirklich komplett gestört.
Nö, nee, ist ganz lustig. Ich habe ja quasi beim Volleyball neben mir saßen die Kollegen von der Stuttgarter Zeitung, die quasi auch zum Volleyball da waren, aber dann auch natürlich immer wieder ein Auge auf den Fußball geworfen haben. Und wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen und ich war auch, Stuttgart war gut, 100%, ich will dich nichts von wegnehmen, aber ich war auch überrascht, wie schlecht Dortmund auch einfach war. So wie du sagst, es war, also du hattest eigentlich nie das Gefühl, dass dieses Spiel kippt. Stuttgart hatte das von der ersten Minute an im Griff und dafür, also natürlich ist es jetzt nicht Dortmund gegen Bayern, aber es ist mittlerweile jetzt gerade auch mit der Historie aus der letzten Saison ist das für den BVB kein unwichtiges Spiel, Mann. Es ist ein absolutes Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Und da so eine Arbeitsverweigerung an den Tag zu legen, hat mich schon sehr gewundert, weil nochmal, die kamen auch aus einer guten Woche und die haben Champions League gewonnen. Die kamen eigentlich auch mit Rückenwind in dieses Spiel und deswegen hat es mich gewundert, wie schlecht Dortmund wirklich war.
Ja, also und Dortmund war wirklich gottlos schlecht. Also das muss man einfach echt so krass sagen. Sie haben ihre Stürmer überhaupt nicht einbinden können. Ein Serhou Guirassy wurde halt einfach nicht ausgepfiffen, weil er nie am Ball war. So, der hat vorne keine Bälle gekriegt. Dann gab es einmal eine Situation, wo Adeyemi auf der linken Seite ein bisschen durchstartet, aber fliegt dann halt auch um wie ein Papierstrohhalm, weil ich glaube, Chabot ihm da ein bisschen Gegenwind gibt. Und das ist deutlich zu wenig für die Ansprüche vom BVB. So, und es gab einen Moment, wo ich kurz gedacht habe, oh, passiert hier noch was? Das war nämlich kurz nach dem 3-1, weil also Stuttgart führt 3-0 und fairerweise muss man sagen, ne, also ich glaube zur Halbzeit stand es ja 2-0 und da hätte es 5-0 stehen können, 4-0 stehen müssen. So 200%ige, die der VfB liegen lässt, eine, die noch reingehen kann und wenn alles gut läuft, dann führst du zu Hause gegen Dortmund mit einem 6-0 zur Pause. So klar, da muss dann vieles zusammenkommen, ja, aber es zeigt auch, es war möglich, dass der VfB mit einem 6-0 in die Pause geht. Aber ja, so dann gab's aber das 3-0 und ich glaube rund um die 70. fiel dann halt das 3-1 und danach gab's nochmal eine Chance für Dortmund. Und wenn die drin landet, dann kann das Ding kippen, aber da ist halt auch viel wäre Fahrradkette dabei. Ich finde es halt einfach nur krass, dass Borussia Dortmund seine ganze Verantwortung auf die Schultern von einem 18-, 19-jährigen Jamie Gittens legt. So, die sind darauf angewiesen, dass der in der 30. Minute für Felix Metscher, verletzt raus, gute Besserung an der Stelle, reinkommt und das Spiel auf links krempelt. Und ja, Newsflash, das funktioniert nicht.
Ja, aber auch da, ich sehe es wie beim VfB so, ich bin derjenige, der beim VfB auf die Halbbremse tritt. Ich sehe diese gesamte BVB-Situation nicht ganz so schlecht wie du. Aber also ich kann nachvollziehen, woher du kommst und warum man diesem BVB jetzt erstmal nicht so viel einräumt. Ich glaube schon, dass die nicht so schlecht sind, wie sie sich da jetzt am Wochenende verkauft haben. Aber ey, die absolute Standortbestimmung gerade, die haben sie in den Sand gesetzt und dann mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit nur über das Spiel reden, deswegen lass einmal noch so ein bisschen kurzen Bundesliga-Abgleich machen, weil, wie gesagt, wir jetzt ja auch 2 Wochen raus waren. Leverkusen macht einfach wieder weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Es wundert mich mittlerweile nicht mehr, dass sie irgendwie in der Nachspielzeit ihre Tore machen. Was mich wundert ist jetzt, also zieht Boniface das jetzt durch, nach jedem Tor wirklich einmal seinen Schwung zu zeigen?
Ja, also das hatte er ja aber auch, glaube ich, irgendwo mal in einem Interview erklärt, dass gerade so ein TikTok-Trend bei ihm aus der Heimat ist und dass er da einem Influencer versprochen hat, dass er das bei seinem nächsten Torjubel macht und das hatte mich das erste Mal letzte Woche dann doch auch überrascht, dass er da dann plötzlich mit Arsch in der Kamera steht und das dann beim nächsten Mal wieder und ja gut, dann war es halt irgendwie so ein Gangster-Ding, dass er das dann jetzt auch durchziehen will. Ich find's witzig, bin ich ehrlich.
Ja, vor allem, also gegen Wolfsburg ist ja schon, du musst ja denken, der macht das Tor in der 93. Minute, das 4-3, rennt zum Gästeblock und ja, entblößen ist natürlich dumm gesagt, ne, er zieht die Hose einmal so ein bisschen runter, man sieht da jetzt nichts, aber fand ich schon, ja, keine Ahnung, also ich sag mal so, wenn das jetzt vielleicht nicht die Wolfsburg-Kurve, sondern die, was gibt's denn, die Köln-Kurve, wobei gegen die spielen sie nicht, dann kriegt er auf jeden Fall ein, zwei Bierbecher ab.
Nehmen wir die Gladbacher Kurve, wenn er das vor der Gladbacher Kurve macht. Aber das haben sie ja zum Glück schon durch. Das war ja direkt Bundesliga-Auftakt. So, da kann Boniface dann nicht mehr auf Arsch-Content gehen. Aber ja, gut, ist auch ein Statement, dass er halt überhaupt trifft, ne? Und das ist auch wieder so ein komplettes Xabi Alonso-Ding. Ein Boniface richtig gut drin in der Saison, macht letzte Woche, glaube ich, auch einen Doppelpack. Und Konsequenz, ja, Schick spielt nächste Woche. So, hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Also es ist aufgegangen, durchaus auch ein bisschen glücklich, muss man sagen. Und auch noch dazu soll gesagt sein, Leverkusen muss seine scheiß Defensive in den Griff kriegen. Also die stehen nach 4 Spieltagen mit 9 Gegentoren da. Das nächste Team, was gleich viele oder mehr Gegentore hat, ist gerade auf Platz 12. So, der 12-Platzierte mit dem FC Augsburg hat 10 Gegentreffer und sonst haben alle weniger als Leverkusen. Und so reicht es halt nicht. So, das ist gerade im Hinblick auf das kommende Wochenende interessant, weil da kommen sehr offensiv starke Bayern. Aber da wollen wir mal sehen, inwiefern die Defensivreihe von Leverkusen das dann in den Griff bekommt. Ich traue Xabi Alonso zu. Also ich mache mir jetzt noch keine Sorgen um Leverkusen, dass sie da irgendwie 6-0 gegen die Bayern abgeschlachtet werden. Aber ja, es ist schon merklich, dass Leverkusen hinten mit dem Abgang von Stanisic eine kleine Lücke reingerissen bekommen hat.
Apropos Bayern, ich finde die Bayern richtig gut. Also zumindest jetzt in diesen ersten Wochen. Ich weiß, ich will die nicht überdramatisieren, aber also 9-2 in der Champions League ist respektlos. Dass sowas überhaupt funktioniert, ist heftig, dass du dann nach Bremen fährst, 5-0 gewinnst, in Kiel machst du 6 Tore. Ich weiß, das sind jetzt eigentlich keine wirklichen Standortbestimmungen für München, aber einfach diese Spiele so deutlich zu gewinnen. Und nochmal, ey, gab wenige, die gesagt haben im Sommer, okay, Vincent Kompany ist jetzt also der Allheilsbringer und trotzdem schafft er es irgendwie dieser Mannschaft. Und wir saßen auch hier im Sommer, haben gesagt, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, was die Bayern da auf dem Transfermarkt gemacht haben.
Nee, total.
Und nochmal, die ganz, ganz großen Prüfungen, die kommen jetzt erst. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs Wochenende gegen Leverkusen. Aber zu dem Zeitpunkt musst du sagen, also nach diesen ersten 4 Spielen alles richtig gemacht, aus Münchner Sicht.
Ja, sie sehen gut aus, das muss man ihnen lassen und das kann man auch nicht kleinreden. Natürlich, wenn du, wie du gerade sagst, 2 Spiele mit 5 Toren Unterschied gewinnst und in der Champions League halt mit einem 9-2 reinstartest, aber dann kommt nächste Woche Aston Villa in der Champions League. Jetzt auch noch nicht der Riesenprüfstein. Aber danach geht's halt auch weiter in Frankfurt und zu Hause gegen Stuttgart. Und danach reist du nach Barcelona. Also ja,
das sind
gerade
wichtige Wochen.
Ja, absolut. Also bis zum 23. Oktober wissen wir, was aus dieser Bayern-Saison werden kann. So bislang ist es schon dominant, was die Bayern spielen. Und du musst es auch erstmal schaffen, gegen Kiel dominant zu spielen und gegen dann am Wochenende gegen Bremen deine Hausaufgaben zu erfüllen. Und da auch wirklich nochmal Shoutouts an Mitchell Weiser, der vor dem Spiel auf der Pressekonferenz steht und sagt, ja, wenn die 8 machen, machen wir 9. Und dann eine sagenhafte 0 bei den Ex-Goals steht am Ende des Spiels. Das war schon auch überragend, aber trotzdem no hate an Mitchell Weiser. Ich find's geil, dass er diese Aussage trifft, weil das musst du dich auch erstmal trauen.
Ja, gut. Hast du noch was zur Bundesliga?
Nö. Ich glaube, das ist es. Aber wenn wir gerade kurz Barca angesprochen haben, dann muss man natürlich auch Genesungswünsche in Richtung den von uns publizierten EM-Fahrer Marc-André Ter Stegen schicken. Weil der sich schwer verletzt hat, Saison aus, steht gerade im Raum. Und das tut mir für ihn wahnsinnig leid. Vor allem, weil es jetzt dann wieder die Frage im DFB-Tor eröffnet. Boah. Und ich habe es vor 2-3 Wochen schon mal angesprochen, ne? Aber imagine, ein Alex Nübel hat jetzt 9 überragend krasse Spiele im DFB-Kader. Und mit Stuttgart reicht es vielleicht für ein Viertelfinale in der Champions League. Und dann, imagine, Geschichte wiederholt sich. Und der FC Bayern verliert das Finale da home 2025 und setzt im nächsten Jahr zum Titelrun an. Mit einem Alex Nübel im Kasten. Ich will es nicht weiter ausführen. Aber das Szenario ist nicht unmöglich. Und es ist jetzt nicht unrealistischer durch die Ter-Stegen-Verletzung geworden, dass es eventuell ein großes Turnier gibt ohne Marc-André Ter Stegen im Kasten.
Das könnte leider so ein bisschen die Story of his life sein. Das ist es unfassbar bitter. Patellasehne ist komplett durch. Das sind Minimum 8 Monate. Wer weiß, also wie lange noch. Und dann rechnen sie einmal durch. Also Saison ist auf jeden Fall im Eimer. Und also alle reden jetzt ja auch zu Recht über Nübel und ich sehe es so wie du, wenn Nübel jetzt eine gute Saison in Stuttgart spielt, wenn Nübel eine gute Saison beim DFB spielt, dann gehen Nagelsmann auch einfach so ein bisschen die Argumente aus, warum man dann Nübel wieder rausnehmen sollte, ne? Und es ist ja auch nicht gesagt, dass Ter Stegen jetzt einfach dann wieder instant zurückkommt und wieder auf diesem Niveau ist, ne? Und deswegen ist das für den Jungen unfassbar bitter, also unfassbar hart, aber Ne? Also, weil ich auch wieder gelesen habe, hat Deutschland jetzt ein Torwartproblem. Also, sag mal, ja, hackt's bei euch noch? Guckt mal bei uns in die zweite, dritte Torwartreihe. Also, da würden andere Länder alles dafür geben, um nur irgendwie so jemanden als ersten Torwart zu haben. Und wir fangen an, bloß weil sich. Und nochmal, es ist eine super dumme Situation für Ter Stegen. Aber lass mal bitte nicht anfangen, davon zu reden, dass Deutschland plötzlich ein Torwartproblem hätte.
Ja, vor allem mit einem Nübel direkt dahinter, dann hast du einen Olli Baumann, der immer grundsolide spielt, also der wirklich ein sehr, sehr, ja, solider Torhüter ist, auf den du dich immer verlassen kannst, von dem du genau weißt, was du bekommst, der macht nichts Wildes, der ist jetzt keiner für die spektakulären Paraden, aber er ist einer, so den kannst du reinwerfen und dir geht's gut. Noah Atubolu entwickelt sich herausragend, dann hast du einen Bernd Leno, Kevin Trapp ist gerade noch verletzt, aber auch der kann wieder zurückkommen, so, und auch danach gibt es nochmal wieder Torhüter-Talente, die dann auch noch nachkommen, wenn man dann so in Richtung FC Köln schielt und dann Jonas Urbich da reinwirft. Ja, also deswegen, das ist vollkommener Quatsch. Aber ich lege mich fest, dass Nübel am 11. Oktober in Bosnien im Kasten stehen wird.
Ja, also wenn du rein nach Leistungsprinzip gehst, dann also gibt es für mich eigentlich auch keinen Weg dran vorbei. Ortega finde ich noch spannend. Der geht so ein bisschen bei vielen immer unter, weil er quasi drüben auf der Insel ist. Aber auch der, aber allein nur die Namen, die Bengt gerade genannt hat. So Deutschland, also hat vieles, aber kein Torwartproblem. Ich habe noch einen negativen Shoutout der Woche im Fußball zu vergeben. Das geht raus, mal wieder an den FC Schalke 04. Die also sich zu einem sozialen Experiment entwickeln, weil also wie viel.
Ich finde das so gut.
Also wie viel kann ein Fan einer Mannschaft irgendwie noch abbringen? Ich krieg, also nochmal, du bist ja eh kein großer Schalke-Fan. Ich bin auch kein Schalke-Fan, aber das ist wirklich grausam, was mit denen passiert. Die führen 3-0 zu Hause gegen Darmstadt, verlieren das Spiel 5-3, kriegen jetzt den
Elfmeter. Weil sie ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben.
Ja, da geht das Licht aus mitten im Spiel und dann kriegen sie jetzt den 11. Trainer, glaube ich, in den letzten 24 Monaten. Also die haben den HSV längst als Chaos-Club abgelöst und das ist einfach, nochmal, Schalke hat 2019 haben die Champions League gespielt und das sind jetzt 5 Jährchen und mittlerweile sind die, also taumeln die dem Abgrund entgegen und ich weiß, man kann von Schalke halten, was man will, für mich sind die immer noch ein Riesenverein, der eigentlich in die Bundesliga gehört und ich find's extrem schade, was da passiert.
Ja, also schade ist es alle Male, definitiv. Vor allem, weil sie letzte Saison ja auch richtig, richtig lange noch im Abstiegskampf zweite Liga gesteckt haben und jetzt halt schon wieder nur 16. sind, ne? Und also wirklich GGs, Preußen Münster hat euch dieses Wochenende überholt. Preußen Münster hat seinen ersten Sieg in Liga 2 geholt. Da gibt es dann mal sehr positive Shoutouts rüber, weil das ist eine Riesenleistung gewesen. Klar, nur gegen den Jan aus Regensburg, die mit 1-16 Toren dastehen gerade. Aber dennoch musste so ein Spiel halt erstmal gewinnen. Die sind zusammen aufgestiegen. Münster ist einmal drüber gefahren, hat die 3-0 besiegt. Ja, und dann sind unsere Top 3 Absteiger aktuell in Liga 2 der Jan aus Regensburg, die Eintracht aus Braunschweig und der FC Schalke 04.
Ja, aber auch da ist der Erstspieltag Nummer 6 bloß, aber nochmal, also als Schalke-Fan, und es gibt ja wirklich viele Schalke-Fans, das musst du dir ja vorkommen wie im, du musst dir vorkommen wie im falschen, du kannst nicht zu Hause 3-0 in einem wichtigen Spiel führen und das, also es geht nicht, das geht nicht, es passiert nicht, das ist eine Bankrotterklärung für die Mannschaft, ich finde es dann auch immer wieder schwierig, dass du dann da den, ich weiß, du musst den Trainer rausnehmen, weil du irgendwie eine Reaktion zeigen musst, aber was soll denn der Trainer machen? Also, da hat ja deine Mannschaft ein ganz anderes Problem, wenn sie ein 3-0 zu Hause gegen eine totgesagte Mannschaft spielen, weil Darmstadt, Spoiler Alert, die sind jetzt auch nicht das Gelbe vor allem in der zweiten Liga.
Das ist absolut richtig. Also Darmstadt ist ja auch letztes Jahr noch abgestiegen. So, das sind ja unsere beiden, nicht unsere beiden Absteiger, Schalke war letztes Jahr schon da, aber Darmstadt letztes Jahr ja komplett unter die Räder gekommen in Liga 1 und die sind ja auch immer so prädestiniert dafür, dann auch einmal wieder komplett durchgereicht zu werden und dann so einen Durchmarsch in Liga 3 zu machen und ja, sind gerade glücklich, dass es die Münsters, Ulms, Schalkes, Braunschweigs und Regensburg der Liga gibt. Aber ja, also es war auch der erste Sieg für Darmstadt 98 in dieser Saison.
Gut, dann lass uns damit den Strich drunter ziehen, was den Fußball angeht. Außer du noch was noch. Und dann können wir gerne einmal rüber über den großen Teich gucken.
Ja, da gibt und direkt zwei Gründe. Der erste Grund liegt aber auf der Hand, und zwar mit American Football und mit dem nächsten Ausrufezeichen der Green Bay Packers. Es gab jetzt 2 in Folge. So, natürlich müssen wir mit den Packers anfangen, weißt du? Unser Starting Quarterback, unser Upcoming Franchise Quarterback, der verletzt sich, aber juckt uns auf gar keinen Fall. Wir sind die Green Bay Packers und wir haben Malik W.W. Willis bei uns in der Startformation. Der wirklich einen geilen Job macht. Also ich weiß nicht, inwiefern du die Packers jetzt die letzten Wochen verfolgt hast. Ich kann jeden verstehen, der das nicht tut, ist alles gut. Aber du bringst deinen Ersatz-Quarterback rein, den du, ich glaube, von den Titans geholt hast für einen Siebtrunden-Pick, irgendwie 2027 oder sowas. Also wirklich sehr, sehr günstig. Und dann ist er ein sehr kontrollierender Spielleader im ersten Spiel. Wir gewinnen es dann, glaube ich, 16-13. Unsere Defense überragenden Job gemacht. Und im zweiten Spiel spielt er dir da richtig einen auf, wird plötzlich zu Lamar Jackson 2.0 und ist ein richtig athletischer Quarterback, holt sich jeden zweiten Ball selbst und läuft den. Zwei Touchdowns hat der Bruder sich geholt. Ohne Interception ist der bislang durchgekommen. Also das als Starting Quarterback bei den Packers, so, das musst du erstmal leisten.
Ja, jetzt bin ich wieder hier, um euch das einmal realistisch einzuordnen. Die Packers gewinnen gegen die Colts. Die sind Trash. Die Packers gewinnen gegen die Titans. Die sind noch mehr Trash. Aber nichts, also GG. GG, ihr habt zwei Spiele gewonnen. Die hättet ihr gewinnen müssen. Ich bin sehr gespannt aufs kommende Wochenende. Da spielt ihr gegen die Vikings. Die haben noch kein Spiel verloren. Das ist mal die erste Standardbestimmung. Aber also natürlich träumt Banks schon wieder von seinem nächsten Super Bowl-Ring. Aber also, wenn jetzt, also hättet ihr die beiden Spiele nicht gewonnen, dann hättest du auch einpacken können in der Saison. Also jetzt mal Real Talk.
In der Saison noch nicht, dafür ist es noch zu früh und vor allem dafür ist es halt auch einfach das generelle Thema, dass du gerade deinen Quarterback erstmal verloren hast, der jetzt aber schon wieder nur auf questionable steht. Also Jordan Love ist kurz davor zurückzukommen, aber mit einem Willis haben wir halt einen Top-Kandidaten dann auch auf der 2, den du dann nochmal reinwerfen kannst und vor allem den du jetzt auch bewiesenermaßen einfach auch während des Spiels mal reinwerfen kannst, wenn du ein bisschen was verändern musst. So, und deswegen, ich verstehe natürlich, dass die Gegner jetzt nicht das Gelbe vom Ei waren, das ist auch absolut richtig. Ich freue mich auf das Spiel gegen die Vikings. Also jetzt am Wochenende geht es dann in der NFC North darum, wer ist denn dann tatsächlich die aktuelle Nummer 1. Vor der Saison haben nicht viele mit den Vikings gerechnet und die sind überragend reingestartet. Ne? Also schlagen die Giants, demontieren sie mit einem 28-6. Letzte Woche haben sie 23-17 gegen die 49ers gewonnen, die letztes Jahr Newsflash noch im Super Bowl standen. Und dann jetzt am Wochenende hauen die Texans wieder mit 34-7 weg. So, das ist unfassbar. Die Defense von den Vikings dominiert gerade alle Stats, also die sind die mit den meisten Sacks und haben auch die zweitmeisten Interceptions. So, die Vikings, die sehen richtig, richtig crisp aus und das wird ein geiles Matchup jetzt am Wochenende. Ich hoffe sehr, dass Jordan Love zurück ist und dass wir da beide mit der absoluten Top-Besetzung rangehen, weil ich sag's dir auch, wie es ist, die Packers-Defense, die sieht auch überragend stark aus. Also letztes Wochenende, ich glaube, 3 Interceptions, 5 Sacks und ein Pick 6 auch dabei gehabt. So, das war schon wirklich, wirklich gut, was unsere Defense da gespielt hat.
Ihr merkt schon, Bengt ist wieder. Bengt ist wieder voll drin und wirft mit Zahlen und Fakten und Statistiken um sich. Weißt du, wer nicht wer crispy clean aussieht? Travis Kelce, Mann. Der wird, hast du hier so ein bisschen das Ganze um ihn herum mitbekommen? Er würde sich nicht mehr mit Football dann quasi befassen und zu viel mit Taylor rumhängen. Weil er halt einfach.
Und mit Podcast.
Genau, mit Podcast.
Sein 100 Millionen Dollar Vertrag ist ihm zu Kopf gestiegen.
Er würde am 28. Football spielen.
Und am 28. September soll die Trennung von Taylor Swift bekannt werden und es gibt einen Auflösungsvertrag und so weiter. Das ist wirklich geil.
Also dafür liebe ich die Amis sehr, dass sie diese Storylines schüren und dann auch quasi fahren, aber. So, Travis spielt keinen guten Saisonstart, aber ich finde, Mahomes hat es in der Pressekonferenz auch ganz schön gut also zusammengefasst. Ey, Teams haben den jetzt einfach noch mehr auf der Rechnung. So, der wird halt jedes einzelne Mal gedoppelt und dann GG an die Kansas City Chiefs, die haben einfach so viele andere gute Spieler, so die brauchen dann Kelce gar nicht. Also es klingt jetzt dumm, aber Kelce zieht die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, bekommt nicht mehr so viele Bälle, dafür sind andere Spieler frei. So, das ist einfache Mathematik. Deswegen sind die auch schon wieder so gut, haben die ersten 3 Spiele gewonnen. Aber das finde ich schon ganz, ganz amüsant, wie schnell man da vom absoluten Superstar jetzt hin zum, also quasi derjenigen wird, der jetzt sich nur noch mit seiner Freundin umgibt und quasi nur noch Social Media macht und nicht mehr richtig Football spielen würde.
Ja, also da müssen wir natürlich nicht allzu viel drauf geben, wobei man schon auch sagen muss, dass die Chiefs jetzt durchaus auch vom Spielplan begünstigt wurden. So, ich finde, die spielen noch keinen geilen Football dieses Jahr, so da müssen sie sich erstmal noch zeigen, um ihre Dominanz auch weiter zu halten und auszubauen, ne? Weil wenn das funktioniert, dann unterhalten wir uns in 2, 3, 4 Jahren tatsächlich auch über die nächste große Ära seit den Patriots rund um Tom Brady. Aber dafür müssen sie jetzt allmählich dann in dieser Saison auch mal aufwachen, weil so wird's nicht reichen. Dafür gibt's auch echt andere Teams, die richtig, richtig gut aussehen. Hast du die Jets mal verfolgt?
Nö, ich habe also generell wenig. Ich habe Red Zone immer so ein bisschen nebenher laufen lassen, wobei auch das nebenher laufen lassen ist meistens dann Sonntagabends, wo es dann einfach wirklich nur noch so, also nebenher läuft, aber ich da quasi ein halbes Auge drauf habe. Deswegen, ich, also gebe ich auch zu, ich bin noch nicht super tief drin in der Materie, Aber ja, Aaron Rodgers hat sich zumindest nicht nach 4 Snaps seine Achillessehne gerissen.
Nö, und Aaron Rodgers spielt wieder unfassbar geil. Also, der ist einfach so krass präzise. Er hat nichts von seiner Präzision verloren. Und das ist einfach nur geil zu sehen, weil er fit wirkt und auch 2-3 Bälle dabei gehabt hat. Die wirft nur ein Aaron Rodgers so. Und die kann auch nur genau er. Und ist ja auch so ein bisschen der Letzte aus der alten Garde. So rund um die ganz großen Namen, die große Bühne verlassen haben. Ja, und mit Alan Lazar funktioniert es herausragend gut. Seine Offense beschützt ihn oder seine O-Line beschützt ihn ganz gut. Ja, und ich bin echt guter Dinge, dass die Jets mit einem tiefen Run unterwegs sind. Und komm, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit spinnen, dann imagine mal den Super Bowl zwischen den New York Jets und den Green Bay Packers. Boah. Ich wüsste nicht, für wen ich den
bin. Ich bin kurz davor, 500 € Wetten rauszuholen, dass also beide nicht ansatzweise im Super Bowl landen. Beide werden nicht mal das Conference Final Game spielen, aber ich darf nicht
so. Oh, auf Conference Final Wette würde ich mich einlassen, weil einer von beiden wird im Conference Final spielen.
Ach, das ist. Ja, ich wette jetzt nicht, weil das ist jetzt noch so weit hin, aber ich würde viel. Vor allem, wir haben auch jetzt schon 4 Wetten laufen. Wir können nicht die ganze Zeit wetten, denkt.
Ja, macht nicht so viel.
Sportwetten sind kacke, setzt da kein Geld drauf. Wettet mit euren Freunden, das ist gut. Aber,
ja. Siehst du, das machen wir ja hier. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren.
Ja, ich auch. Wir da alles
drauf an. So, sollte irgendjemand aus unserer Community die letzten Wochen aufgepasst haben und kann uns das aber niederschreiben, ey, wäre voll cool. Nee, aber also die Jets sehen crisp aus. Die Jets sehen richtig, richtig gut aus. Ich bin von den Packers auch angetan, aber jetzt am Wochenende kommt halt die Standortbestimmung. Die Niners müssen ein bisschen aufpassen, muss man dazu sagen, weil die zwar mit einem sehr, sehr guten Spiel reingestartet sind, dann jetzt aber 2-mal in Serie verloren haben. Klar, einmal gegen überragende Vikings, aber hatten dann jetzt am Wochenende auch, wen hatten sie nochmal da? Sie hatten die LA Rams.
Los Angeles.
Und führen da wirklich, ich glaube, mit 14-3 oder 21-3 war es, glaube ich, und geben das Ding noch aus der Hand und verlieren das am Ende 27-24. Das darf dir niemals passieren. Also das darf dir wirklich niemals passieren. Und da müssen die 49ers einfach ein bisschen aufpassen. An Brock Purdy hat es nicht gelegen. Der hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Seine Receiver haben dann relativ schnell mal ein paar Bälle fallen lassen. Aber also die NFL ist wirklich sowieso sehr, sehr wild. So, es gibt gerade keine wirklich klaren Favoriten. Und die Underdogs performen geil und das macht es dieses Jahr richtig geil. Also, wer Bock auf wilde Storylines hat, der ist dieses Jahr in der NFL sehr, sehr gut aufgehoben.
Gut, das ist auch eine gute Zusammenfassung. Du hattest vorhin gesagt, du hast noch einen zweiten Grund, warum du nach Amerika gucken willst.
Weil nächste Woche in Austin, Texas gefahren wird und die Formel 1 gerade auch nochmal wieder ihre Schlagzeilen schreibt. Und da wird es auch durchaus spannend. Einerseits lässt Max Verstappen zum wiederholten Male Punkte liegen, oder was heißt Punkte liegen, aber gewinnt ein Rennen nicht. Sein letzter Rennsieg ist, glaube ich, schon 7 oder 8 Races her und seitdem ist McLaren gut am Punkten. Und jetzt macht sich Red Bull dann auch nochmal die eine oder andere Dose auf, um das mal so zu formulieren.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich bin wirklich, weil ich hätte nicht mehr dran geglaubt, oder ich hätte zumindest in dieser Saison nicht mehr dran geglaubt, weil für mich der Vorsprung war zu exorbitant, dass sie wirklich nochmal rankommen, aber jetzt sehr genau das eingetreten. McLaren hat das viel besser, also viel besser ist jetzt übertrieben, aber sie haben auf jeden Fall das bessere Auto und wenn ein Rennwochenende normal läuft, dann gewinnt McLaren diese Rennen. Deswegen, das macht es schon nochmal interessant. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Reaktion von Red Bull, wie du es gerade so schön angeteasert hast, was da jetzt noch passiert, aber ey, du kannst nicht mehr wegreden, dass wir zumindest wir haben einen offenen Titelkampf. Jetzt guck mal, McLaren ist an Red Bull schon vorbeigezogen und das sind Sätze, die ich hätte, also niemals in den Mund genommen, vor 4 Monaten so rum. Da habe ich ja jedes Mal, und da habe ich auch zu Recht gesagt, man, die Formel 1 ist langweilig, Verstappen ist zu gut, aber das hat sich jetzt relativ schnell gedreht und hätte ich nicht mehr für möglich gehalten.
Ja, ich habe dir die Spannung da nicht umsonst reingeredet, also das war schon, kam nicht aus dem Nichts raus. Ich finde es halt geil, dass sich jetzt Sergio Perez da hinstellt und sagt, die McLarens würden ein illegales Auto fahren und der Heckflügel würde sich zu sehr verbiegen. Ja Bruder, du sitzt halt trotzdem noch in einem der besten Autos der Formel 1 und schaffst es nicht über Platz 10 hinweg. Du hast gerade andere Baustellen, also kümmere dich vielleicht mal darum, dass du deinen Boliden in die Top 5 bringst, so, und dann darfst du Richtung Konkurrenz schielen. Aber wenn du es halt mit diesem Red Bull nicht schaffst, regelmäßig in die Top 3 zu kommen, so, ja, sorry, dann hast du halt auch einfach deinen Anspruch verloren, sich über die Autos von anderen Fahrern zu beschweren. Wer sich ein bisschen beschwert hat über sein Auto, war Max Verstappen, der gesagt hat, my car is a little bit fucked, und die Formel 1 sich da dagegen gewehrt hat und ihm Sozialstunden aufgebrummt hat. Was dann doch auch amüsant ist, um das mal so zu formulieren.
Ich finde es süß, dass man jetzt für, also my car is a little bit fucked, dass man dafür jetzt Sozialstunden bekommt. Lass uns mal bitte nicht so tun, als ob mittlerweile Dreijährige ist vielleicht übertrieben, aber Kinder im Kindergarten hören ganz andere Wörter.
Ja, und vor allem finde ich es einfach nur so lächerlich von der Formel 1, ihm da zu sagen, ja, du hast keine Vorbildfunktion. Ah, okay, und was ist mit euren Glücksspielpartnern? Was ist mit euren Alkoholpartnern, die ihr als die absoluten Premium-Brands verkauft und Heineken auf jeder Bande zu sehen ist? So, aber Max Verstappen, wenn er einmal auf einer Pressekonferenz sagt, Fakt, und das F-Wort in den Mund nimmt, so, dann kriegt er sofort die Breitseite. Also Max wehrt sich auch dagegen, so hat ja auch schon angekündigt, okay, wenn wir nicht mal mehr sagen können, was wir denken, und wenn wir uns so krass verstellen müssen, dann kann ich euch nicht sagen, ob ich noch Bock auf diesen Sport habe, und wird dafür ja auch breit gebackt, ne? Und vor allem muss man sich dann auch angucken, von wem er Rückendeckung bekommt. Also ja, das sind jetzt nicht nur Teamchefs von irgendwelchen Schwesterfirmen oder Schwesterrennstellen, sondern er wird von einem Lewis Hamilton kriegt der Rückendeckung, und Lewis Hamilton und Max Verstappen, die haben seit 2021 nicht mehr das beste Verhältnis. Ein Lando Norris, sein einer WM-Gegner, den er gerade hat, der stellt sich hinter Max Verstappen. So, das sind halt alleine schon Statements, die da gesetzt werden, wo sich die FIA halt auch wirklich mal fragen muss, ob das alles noch so konform ist, was sie da überhaupt predigen, und ob sie es überhaupt selbst so practicen, was sie preachen.
Ja, nö, aber also, ich glaube, da müssen wir uns auch nicht drüber diskutieren, dass die FIA mittlerweile schon auch, also phasenweise für einen Karnevalsverein da gehandelt wird. Weil das ist natürlich, man, es ist einfach nur, es geht nur um Außenwirkung, es geht irgendwie darum, Verstappen irgendwie einen reinzudrücken. Aber, also, dass die ganz andere Probleme haben, das ist, also, ist kein Geheimnis. Was ich gerade gemacht habe, oder ich habe mal probiert, zumindest mal kurz drauf zu gucken, was denn passiert, wenn Norris jetzt jedes Rennen gewinnt und Verstappen jedes Mal Zweiter wird. Es würde reichen. Also, es würde für Verstappen reichen.
Du vergisst die Sprintrennen. Ich habe da die Rechnung nicht ganz drin, ja, gut, aber es gibt noch dreimal Sprintrennen, und da gibt's ja auch Punkte. So, deswegen, das ist nicht ungefährlich.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Weil ich hab's gerade mal, sind ja irgendwie, also
7 Rennen sind's Punkte.
Noch. Nee, 6.
Sind noch 6 Rennen. Rennen. Ah ja, genau.
6 Rennen, 52 Punkte, weil ja, es klingt schon viel, und du kannst ja quasi, aber gut, wenn es mit Sprintrennen und mit schnellster Runde, dann ja. Ja, dann gebe ich dir. Also es ist weiterhin offen. Verstappen ist trotzdem in der Pole Position. Norris muss jetzt eine perfekte Saison fahren, um quasi am Ende oben zu stehen. Aber mit dem Auto ist es aktuell möglich. Deswegen, also ich gebe dir den Punkt, dass die Formel 1 aktuell auf jeden Fall wieder spannender ist.
Ja, definitiv. Und zumindest seinen kleinen Teil dazu beitragen wollte noch Daniel Ricciardo, der dann nochmal aus der Box kommt, beziehungsweise in der letzten Runde nochmal in die Box fährt, sich frische rote Reifen, frische Weiche aufzieht. Und dazu sei gesagt, der geht für Racing Bull an den Start, also für den Schwesterrennstall von Red Bull. Und holt sich dann noch die schnellste Rennrunde, schnappt sie einem Lando Norris weg, sodass es halt nicht noch der Punkt mehr wird. Und das aber auch auf höchstwahrscheinlich seiner Abschiedsrunde aus der Formel 1 raus. Wird am Wochenende nochmal Fahrer des Tages. Aber es sieht gerade alles so aus, als wäre das letzte Rennen des Daniel Ricciardo gewesen. Und das macht mich traurig, weil er eine wirklich geile Persönlichkeit war, die Formel 1 heftig bereichert hat. Immer für einen lustigen Spruch zu haben gewesen. Hat eine Lockerheit reingebracht, wie man sie bei vielen Fahrern vermissen lässt. Und natürlich ist es die letzten Jahre für ihn schwierig gewesen. Natürlich hat er die Pace nicht mehr gehabt und ist auch nicht mehr regelmäßig in die Punkte gefahren. Hat vielleicht immer mal wieder eingeholt. Sein Teamkollege hat fast doppelt so viele Punkte wie er. Also es ist natürlich nicht mehr geil aus der Perspektive eines Daniel Ricciardos, aber er ist so ein verdienter Fahrer, dem ich so sehr gewünscht hätte, dass er einmal in seinem Leben diesen WM-Titel in die Luft strecken kann. Weil Typen wie er es sind, die jeder Sport braucht und die man einfach nur lieben kann.
Schließe ich mich an. Plus dickes Plus 1. Ja.
Ja.
Gut. Hast also, du noch was zur Formel 1?
Und, nö. Da dürfen wir uns wieder freuen, wenn in Austin, Texas gefahren wird. Das passiert am 20. Oktober erst. Also das heißt, wir haben jetzt dann doch noch ein bisschen Pause. Ich dachte tatsächlich irgendwie, das würde jetzt dieses Wochenende schon stattfinden. Aber wir haben noch 3 Wochen. Also bis dahin habt ihr dann nochmal wieder ein bisschen Pause von einem mit Formel 1 nörgelnden Bengt.
Gut, dann soll es das doch gewesen sein, haben eine bummelige Stunde voll gemacht. Und dann, jo, sind wir jetzt wieder zurück im wöchentlichen Rhythmus. Und das soll's, also, Bengt hat ja gerade schon gesagt, Bundesliga ist volles Programm mit Bayern gegen Leverkusen. Und bei Bundesliga darf ich euch natürlich auch wieder ans Herz legen. Also holt euch ja dein Abo, gibt's gerade auch nochmal zum Angebot. Ich glaube 11,50 für einen Monat, das ist echt ein fairer Preis. Also wer das noch nicht hat, da auch gerne nochmal reingehen. Und ja, ansonsten sollte das gewesen sein.
Ja, und das war unsere wunderschöne 96. Das ist die schönste Folge, die ihr wahrscheinlich jemals bekommen werdet. Aber das FGK wird 96. Und in dem Sinne auf einen erfolgreichen Aufstiegskampf mit den Hannoveranern dieses Jahr.
Machen wir so. Tschüss.